Das Zuhören ist sicherlich etwas, was extrem wichtig ist, weil der Patient eben nicht so redet wie wir Ärzte. Ganz klar. Es sind zwei Welten, die aufeinander kommen. Wir denken in unserem Lehrbuchwissen und der Patient denkt in seinem Beschwerdewissen, ja, was ihn am meisten stört. Und es kann auch sein, dass ihn jetzt gerade die Nachbarin stört. Und das erzählt er jetzt halt als Erstes.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast bei Make It Click, der Podcast, ist Dr. Kerstin Wörmle. 16 Jahre in der Neurochirurgie und seit 2 Jahren bei der REGA, der Schweizerischen Rettungsflugwacht, tätig. Sie wird uns von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie erzählen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Guten Morgen, Kerstin.
Guten Morgen, Jenny.
Ich freue mich sehr, dass du mein heutiger Gast bist an diesem Podcast.
Danke, ich freue mich auch.
Du hast die letzten 16 Jahre als Ärztin in der Neurochirurgie gearbeitet und arbeitest seit 2 Jahren bei der REGA, der Schweizerischen Rettungsflugwacht.
Genau, genau.
Ich bin auch dank deiner seit 6 Monaten Gönnerin oder habe einen Gönnerausweis bei der REGA.
Sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Dass, wir haben einen wirklich tollen Service für eigentlich alle Menschen, die in der Schweiz einen Schweizer Wohnsitz haben.
Was mich vor allen Dingen interessiert, ist Kommunikation von dir als Ärztin in verschiedenen Situationen, die für viele Menschen sehr herausfordernd sein können und schwierig.
Ja.
Wie du es schaffst, erfolgreich Menschen fokussiert, zentriert zu kommunizieren. Und wenn du jetzt an deine jetzige Zeit denkst bei der REGA, du koordinierst Transporte.
Ich bin es gibt eigentlich gar keine richtige Berufsbezeichnung dafür. Intern heißen wir so Abklärungsärzte. Das klingt immer so ein bisschen abfällig, aber was wir tatsächlich machen, ist, dass wir mit Patienten und auch den Ärzten in verschiedensten Ländern kommunizieren, mit dem Ziel, dem Patienten, der ein Problem im Ausland hat, helfen zu können. Das heißt, sei das angefangen bei der ganz einfachen medizinischen Beratung in Problemen, wenn jetzt, keine Ahnung, man sich hat Halsschmerzen im Mallorca-Urlaub, was man da machen kann. Das ist mal so das eine. Aber unsere Hauptarbeit ist eigentlich die, dass wir Patienten in Not zurückholen in die Schweiz. In Not, das kann sein eine Krankheit vor Ort, es kann sein ein Unfall vor Ort. Und wir sind, oder ja, mein Team oder unser Team und ich sind die Ärzte, die koordinieren, was braucht der Patient vor Ort und wie kann er zurück in die Schweiz zurückkommen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, medizinisch begleitete Transporte zu machen. Einerseits in einem Regajet, der ist wie eine Intensivstation ausgebaut. Oder andererseits auch auf Linienflügen ärztliche oder pflegerische Unterstützung zu leisten. Ja, und da ist so meine Arbeit, zu koordinieren und zu entscheiden, was denn jetzt das Richtige ist.
Das heißt, wenn man dich in der Nacht anruft und sagt, man hat ein medizinisches Problem, du siehst die Leute nicht, du hörst nur ihre Stimme. Manche, kann ich mir vorstellen, auch sehr verzweifelt.
Sehr viele verzweifelt sogar. Also gerade die in Angehörige im Unfall verwickelt haben. Es sind ja nicht nur die Patienten selber, die können ja manchmal gar nicht selber uns kontaktieren, aber es sind dann die Angehörigen. Es gibt Leute, die nicht verstehen, warum wir ihnen raten, in ein Spital vor Ort zu gehen. Das ist ja häufig in anderen Ländern auch kein Spaziergang, kein Vergnügen. Da schließe ich auch schon die Länder südlich von der Schweiz ein. Die sind verzweifelt, die sind zum Teil fordernd. Sie möchten sofort abgeholt werden aus der Situation, in der sie sind. Und da muss man halt sich relativ schnell in allen 3 Landessprachen möglichst auf den Patienten einlassen können.
Was glaubst du, machst du in der Situation besonders gut? oder was, wo liegt deine Stärke da drin, wenn die dich anrufen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Patienten einfach mal reden lassen oder auch den Angehörigen erstmal reden lassen. Auch wenn das konfus ist, auch wenn das zum Teil überhaupt keine sinnführende Kommunikation ist für eine Entscheidung am Ende. Die Menschen wollen einfach erstmal eine Stimme haben und die wollen das Gefühl haben, man versteht sie und man ist da, um ihnen zu helfen. Und das kann sein, dass da jemand 5 Minuten einfach redet und ich war dort und dann war der und der war doch, ich war doch nicht schuld und wieso ist denn der und so und oder ich, ja, ich, mir tut's weh, aber ich will eigentlich nicht, also einfach mal reden lassen, immer mal reden lassen und dann gezielt nach meistens einer gewissen Zeit einfach die Fragen zu stellen und sie so ein bisschen zu führen und zu gucken, wie können wir das, um das auch zu kommunizieren, zu sagen, ich versuche das jetzt mal in ein System zu bringen, wir gehen jetzt mal Fragen von A bis Z durch und wir schauen mal, was wir machen können. Und ich glaube, da hilft es den Leuten dann, dass da jemand am anderen Ende ist, der einfach ruhig und fokussiert ist und nicht in dieser Situation drin ist, der nicht vor Ort ist, der das nicht unbedingt sieht, was jetzt gerade das Problem ist.
Du hast mir mal erzählt, dass als wir uns in Vorbereitung auf den Podcast unterhalten haben, dass du die Leute auch vorher manchmal googelst.
Ja, oder währenddessen, während sie am Reden sind, kann man ja im Internet relativ viel über eigentlich fast jeden finden. Heutzutage macht sich, glaube ich, keiner Gedanken, wie wenig oder wie viel er im Internet von sich preisgibt. Und man findet relativ viel. Und für mich ist es immer ganz interessant, einfach das Gesicht von der Person zu sehen und die Stimme dann dazu zu vergleichen. Und dann habe ich so ein gewisses Bild oder keine Ahnung, wo arbeitet der? Ist das jetzt einer, der in einer Versicherung arbeitet oder in einer Bank arbeitet? Oder ist es jemand, der einen Handwerksbetrieb hat? Der hat natürlich ganz andere Sorgen als jemand, der Angestellter ist. Ja? Hat der, keine Ahnung, viele Instagram-Fotos sichtbar, wo keine Ahnung, viele kleine Kinder mit drauf sind, dann ist also dieses Bild, das kann man ganz gut als Puzzle dann zusammensetzen, mit wem man es zu tun hat. Und dann, glaube ich, braucht es einfach so ein bisschen Menschenkenntnis. Die bringt, glaube ich, jeder in unserem Team auch aus den vorherigen Berufen oder Berufserfahrungen mit, dass man so ein bisschen einschätzen kann, wie man mit dem Patienten umgeht. Es gibt Patienten, die wollen ganz sachlich behandelt werden. Es gibt Patienten, die wollen aufgemuntert werden. Die wollen Witze hören. Die wollen, dass man sich ein bisschen, und das spürt man dann irgendwann so aus der Situation heraus.
Wie lang sind solche Gespräche?
Ganz unterschiedlich. Das ist das Schöne eigentlich an dem Job, dass wir rechnen nicht unsere Gesprächskosten ab und die stellen wir auch nicht dem Patienten in Rechnung. Und wir können eigentlich uns die Zeit lassen. Manchmal hat es diese Zeit nicht. Manchmal wollen die nicht so lange telefonieren, weil das sind teure Kosten aus dem Ausland. Das ist wirklich ganz individuell. Und natürlich muss ich auch sagen, es gibt Gespräche auf Französisch, versuche ich so knapp wie möglich zu halten, weil mein Französisch einfach nicht so optimal ist, dass ich da jetzt lange persönliche Konversation führen kann. Da will ich dann die Fakten haben. Aber es gibt Gespräche, die gehen manchmal 45 Minuten und dann gibt es Gespräche, wo wir sagen, ja, jetzt müssen wir das kurz fassen. Ganz unterschiedlich. Und das ist das Schöne an dem Beruf, dass du wirklich, das Telefon klingelt und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Das ist extrem spannend.
Gab es mal kommunikativ eine Situation, wo du gesagt hast, ich stelle mir das so schwierig vor, du sagst, das Telefon klingelt und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Viele Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, und denen man beibringen möchte, Akquise am Telefon. Ja, oder Beratungsgespräche am Telefon, die sagen, das Schrecklichste ist, ich weiß eben nicht, was auf mich zukommt. So die Angst davor, die du ja nicht zu haben scheinst.
Nein, ich liebe das. Ich liebe das, weil es ist ja das, was es spannend macht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, das ist aber meine Persönlichkeit, ich könnte ihn nicht jeden Tag das gleiche Produkt verkaufen, sondern ich will, dass es anders und unterschiedlich ist. Und ich lerne aus jedem Gespräch mit jedem Patienten, lerne ich wieder was vom Leben, von den Menschen und auch für mein persönliches Leben. Und von daher, das, was, sag ich mal, da menschlich auf mich zukommt, finde ich immer extrem spannend. Was ich furchtbar finde, ist jetzt, wenn ich, aber das ist meine persönliche, mein persönlicher, sage ich mal, Angstlevel, wenn ich einen welchen Patienten habe, der in Punta Cana mit mir und einem Patienten reden möchte und ich zwischen verschiedenen Sprachen switchen muss und da gehört dann eben Französisch zu meiner großen Angstsprache dazu. Aber dafür gibt's andere Sprachen, die ich gut kann und eben. Aber solche Sachen, das macht, vor dem habe ich so ein bisschen Schiss. Das ist irgendwie, dass ich zwischen mir nicht muttersprachlichen Sprachen hin und her switchen muss. Ja.
Gab es mal für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt anstrengend, nicht weil die Situation so heikel war oder wir ihn oder sie nicht zurückbekommen konnten, aber weil wir uns mit den Leuten unterhalten habe und es war so eine Kommunikationsebene, die auf zwei verschiedenen Levels stattfand und wo wir uns irgendwo nicht gefunden haben.
Ja, also der Patient ruft ja mit oder die Angehörigen rufen mit einer Erwartungshaltung an. Und es gibt einfach Sachen, die können wir nicht machen. Ja, also wir können nicht mit dem Helikopter nach Gran Canaria fliegen und den Patienten in 5 Minuten abholen. Und das ist manchmal für den Patienten sehr schwer zu verstehen. Und da einen Weg zu finden, ihm trotzdem das Gefühl zu haben, wir sind da, aber nicht so, wie du es dir wünschst. Die sind ja auch unter Stress vor Ort. Das ist manchmal sehr schwierig. Ja. Und da gibt's dann natürlich auch Menschen, die können das besser kommunizieren und andere können es weniger gut kommunizieren. Und die weniger gut kommunizieren, das sind dann Gespräche, die auch so auf persönlich verletzender Ebene stattfinden. Und da braucht's einfach ein dickes Fell. Also ich leg's dann auch das Telefon dann auf und denk, naja, gut, hätte jetzt nicht sein müssen, aber gut, grundsätzlich habe ich natürlich ein Verständnis dafür.
Wie sagen wir in der Schweiz, göschen Airolo.
Ja, genau.
Dann.
Ja. Und es ist natürlich, also nicht nur ich habe diese Probleme. Da sitzt ja natürlich auch noch eine Einsatzzentrale vor mir, bevor das dann das Gespräch zum Arzt durchgestellt wird. Und die Damen und Herren haben häufig also einen extrem großen Mülleimer an verbalen Entgleisungen, den sie jeden Tag füllen, gefüllt bekommen.
Das ist lustig, weil das hört man immer wieder, oder? Auch in Deutschland in der Charité gab es ja irgendwie vor ein paar Wochen oder so diese, ich weiß nicht, ob es ein Report war oder Bericht im deutschen Fernsehen, dass es so wahnsinnig viele, gerade auf der Notfallstation, dass so viele verbale, aber eben auch körperliche Entgleisungen gibt, Ärzten, Ärztinnen gegenüber, Pflegepersonal, von Patienten, Angehörigen, die nicht gleich drankommen, wird es schlimmer? Also nimmst du wahr, dass auch jetzt, du hast vor wie vielen Jahren angefangen in dem Beruf? Also nicht nur bei der Rega, sondern generell als Ärztin?
2006, ja.
18 Jahre in dem Beruf oder als Ärztin. Ist das schlimmer geworden?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass das Aggressionspotenzial von Menschen generell etwas größer geworden ist. Und ich frage mich auch immer, wo das herkommt. Ich glaube, dass dadurch, dass wir uns so permanent auch im Internet präsentieren und selbst darstellen, haben wir so ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Der eine mehr, der andere weniger. Und jeder hat das Gefühl, weil er immer und überall permanent Informationen bekommt und auch wenn er eine Meinung äußert, immer durch anonyme Kommentatoren Recht bekommt, dass er immer im Recht ist. Und ich glaube, viele Leute können damit nicht umgehen. Und dann gepaart mit einer Stresssituation ist ab und zu mal eine Mentalität, dass mir steht alles zu und alle haben mich zu bedienen und alle haben mich zu behandeln, als wäre ich die Königin Elisabeth. Und das geht natürlich nicht. Ja, also das führt zu solchen Ausnahmesituationen. Und ich glaube, das Stresslevel der Menschen ist deutlich größer geworden in den letzten 20 Jahren. Und das entgleist halt in Extremsituationen, ja.
Ja, und das ist ja nicht nur persönlich, ne?
Also es ist alles persönlich und man darf auch nicht vergessen, der Patient ist ja auch immer informiert. Also er hat sich im Internet schon über sein Krankheitsbild ausgetauscht. Es gibt extrem viel Paramedizin, die um sich herum geistert. Und dann hat man das Gefühl, wenn man nicht das bekommt, was man haben will, dann reklamiert man das. Und das reklamiert man eben nicht mehr auf höfliche Art und Weise, sondern der Lauteste hat recht. Bisschen ungute Entwicklung, aber es ist sicher auch in der Schweiz so, ja.
Ich durfte aus persönlichen Gründen, nicht als Patient, aber als Angehöriger 2 Tage dieses Jahr auf der Intensivstation zutun und fand es schon spannend, was ihr Ärzte, aber auch Pflegerinnen, Pfleger mit welchen in den Ausnahmesituationen für die Patienten umgehen müssen. Und die haben Angst, die haben kämpfen zum Teil um ihr Überleben. Und dann müsst ihr trotzdem faktenbasiert handeln und quasi einen kühlen Kopf bewahren, kommunikativ, emotional. Ich stelle mir das gar nicht leicht, also sehr schwer vor. Und finde, dass wenige den richtigen Ton treffen. Deswegen fand ich, als wir uns kennengelernt haben und du mir so erzählt hast, auch über deinen Werdegang, und da kommen wir auch nochmal gleich dazu, fand ich, wie du kommunizierst. Ich mochte deine Art sehr, ich mag deine Stimme sehr. Und mich deswegen, wie gesagt, haben wir uns entschlossen, das heute hier zu machen. Aber es ist tatsächlich fast wie eine Kunst. Und als ich mich vorbereitet habe auf den heutigen Podcast und reingegangen bin ins Internet und gegoogelt habe, so Ärztekommunikation, und ich habe sogar ChatGPT gefragt und habe ganz viel Infos bekommen, aber wenig habe ich, ich habe das Gefühl, es gibt wenig konkrete Hilfeleistungen, die man euch Ärzten, auch jüngeren Ärzten, anbietet, um damit umzugehen. Also die Kommunikation, die zwischenmenschliche Beziehung. Wahnsinnig viel in der Ausbildung über Fakten, über logischerweise, wie funktioniert das alles, der Körper, das Hirn, etc.
Genau, ja, ja.
Aber das andere geht so ein bisschen unter.
Extrem. Und es ist auch, glaube ich, weil man das nicht lernt und weil man da lange Zeit keinen Wert drauf gelegt hat, weil die Medizin aus einem Bereich kommt, wer heilt, hat Recht. Also der Arzt als Gott oder Halbgott hat immer Recht. Das ist ja so eine jahrhundertealte Entwicklung. Hat man auf Kommunikation extrem wenig Wert gelegt. Und ich kann mich an keinen einzigen Kurs an der Uni erinnern und auch später nicht, in dem das angeboten wurde. Das wurde vorausgesetzt. Und das von Menschen, die eigentlich einem extremen Selektionsprozess ausgesetzt sind, um überhaupt an diese Uni zu kommen, an den Studienplatz zu kommen, wo in diesem Selektionsprozess auch gar nicht auf Kommunikation, sondern auf Fakten und auf oft auswendig lernen Wert gelegt wird. Da ist es ein Wunder, dass es tatsächlich auch Ärzte gibt, die gut kommunizieren können. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass doch, ich würde mal behaupten, ein Großteil der Ärzte, ich will nicht sagen alle, aber ein Großteil der Ärzte den Beruf aus Empathie machen. Und ich glaube, Empathie ist in der Kommunikation extrem wichtig. Du musst wirklich eine Liebe zum Menschen haben und auch eine Empathie für die Probleme der Menschen haben. Und ich glaube, wenn du das kannst, dann bringen die meisten schon ein bisschen was mit. Aber wirklich das Lernen von Kommunikation, das ist etwas, was du am besten machen kannst, indem du einen Lehrer hast oder einen Mentor hast, den man auf die Finger schauen kann und schauen kann, wie das funktioniert.
Ist das der Grund, warum du auch zum Teil gesagt hast, du möchtest aus diesem OP-Klinikalltag raus, weil das natürlich jetzt eine ganz andere Art der Betreuung ist? Schon, dass ihr so viel Zeit habt, 45 Minuten reden könnt, ist ja auch in der Klinik wahrscheinlich nicht mehr so Usus. Ist es das? Ist es mit ein Grund gewesen für dich, also, dass du gesagt hast, du möchtest eine andere Art von Umgang?
Gar nicht mal die Kommunikation mit den Patienten. Das war nicht, dass ich habe mir, denke ich, oft Zeit genommen, mit den Patienten zu reden. Ich glaube, was mich extrem gestört hat, war die Kommunikation im Team. Das ist eben ein ganz anderer großer Bereich, von dem man, glaube ich, auch mal reden muss, dass in den chirurgischen Fächern ein extrem rauer Tonfall herrscht, immer noch. Und wahrscheinlich auch noch für Jahre in der Zukunft. Und diese Teamatmosphäre, das war das, was mich eigentlich am Ende aus der Neurochirurgie rausgetrieben hat. Also die fehlende Wertschätzung im Team, zum Teil fehlende Wertschätzung, und auch so diese sehr unidirektionale Kommunikation. Also oben hat Recht und geht nach unten. Und das ist in vielen chirurgischen Bereichen immer noch so gegeben. Und das ist eine Kommunikationsform, die in keinem anderen Bereich der Gesellschaft noch funktioniert.
Ich glaube, in der Küche gab es ja nicht gerade den erschreckenden Bericht von ein Restaurant, was dafür so kritisiert wurde in Zürich. Und es ist aber vollkommen normal. Also der Ton in der Küche ist, glaube ich, bei den meisten Spitzen in der Spitzengastronomie relativ rau.
Ja. Und ich habe mal einen guten Vortrag vom Tim Raue gehört auf dem Deutschen Neurochirurgenkongress. Hat er eine hat der Professor Weikotzi in Berlin ihn eingeladen, doch mal über die die Teamfähigkeit, die Stimmung in der Spitzengastronomie oder Spitzenküche zu sprechen. Und es war sehr interessant, was er erzählt hat, doch tatsächlich parallel zu dem, was man auch im OP erlebt. Und ein Stück weit ist, glaube ich, jeder, der in die Chirurgie geht, auch bereit, diese Art der Kommunikation zu ertragen, weil man einfach das Gefühl hat, wir lernen das und wir kommen ja irgendwann selber an diese Position, in diese Spitzenposition, wo man das dann vielleicht ein bisschen anders macht. Aber man akzeptiert das sehr, sehr lange. Was ich irgendwann nicht mehr akzeptiert habe, war, dass ich persönlich immer noch so angegriffen werde. Und ich war da schon Mitte 40 und habe einfach gedacht, so möchte ich mich nicht von Typen behandeln lassen, die zum Teil jünger, wenig älter sind als ich. Und das würde ich in meinem Privatleben nie akzeptieren, niemals. Und im Beruf musste ich es akzeptieren aufgrund von hierarchischen Strukturen. Und es ist mir irgendwann persönlich so gegen den Strich gegangen, dass ich gesagt habe, ich glaube, gemeinsam haben wir keine Zukunft mehr.
Es ist lustig, weil mein Intensivstationsausflug, der Vorhof zur Hölle, würde ich den nennen, habe ich ein paar wirklich wunderbare Pflegerinnen, Ärztinnen und auch Ärzte kennengelernt. Und ich weiß ja, dass in den letzten Jahren, das, was du gesagt hast, was du in deinem Studium nicht hattest, in den letzten Jahren versuchen, auch die Universitäten, die medizinischen Fakultäten, mehr diesen kommunikativen Aspekt reinzubringen. Es gibt Rollenspiele in Krankenhäusern, ne, wo die mit Schauspielern kommen und dann das üben. Und es war aber trotzdem auch da immer sehr lustig. Irgendwann mal, ich weiß, da kam der fünfte, und ich möchte die Kommunikation jetzt nicht auf eine rein männlich-weibliche Ebene stellen, aber es kam dann der fünfte junge, zum Teil sehr gut aussehende Arzt in dieser Intensivstation an das Bett in dem Fall meinem Mann und erzählte uns was. Und irgendwann mal habe ich dann dem Professor geschrieben, der meinen Mann betreut und das sehr, sehr gut gemacht hat auch, aber der in dem Moment nicht da war. Ich sage, ich möchte jetzt einfach mal keinen jungen, gut aussehenden Arzt mehr sehen, sondern entweder eine Frau oder einen alten Mann, um Diversität reinzubringen. Aber es ging mir gar nicht um eben Mann oder Frau, sondern es ging mir um die Kommunikation. Weil sie kamen, einige davon rein, nicht alle, um Gottes Willen, aber einige kamen davon rein und gaben dir als Patient, aber auch den Schwestern, also den Pflegerinnen und den jungen Ärztinnen immer das Gefühl so, wir wissen's. Und ich dachte immer, nein, ihr wisst es eigentlich nicht, sonst wären wir jetzt so nicht hier. Es ist dann alles gut gegangen, aber es ist ganz lustig, was das bei mir auch gemacht hat. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Kommunikation. Und wie gesagt, ich habe mich dann hinreißen lassen zu der SMS und habe gesagt, okay, jetzt für den nächsten Tag keinen jungen, gut aussehenden Arzt mehr. Ich meine, wir sind nicht in der Serie.
Ja, genau.
Und sie fühlen sich alle. Und so das Gespür zu haben, wie man kommuniziert, habe ich da auch vermisst. Aber es ist anekdotisch. Also deswegen möchte ich, das ist spannend, dass du das auch sagst.
Man kann das ja vielleicht sogar überspitzen. Ja, der gut aussehende junge Mann, der muss ja nicht kommunizieren, oder? Zu dem kommt ja die ganze Kommunikation. Das ist vielleicht auch so ein Selbstbild von sich. Ich habe das auch gemerkt. Ich war ja auch als Oberärztin, habe auch vor allen Dingen überwiegend männliche Assistenten ausgebildet, also mit ausgebildet, nicht ausgebildet, das klingt etwas überheblich. Und habe oft gedacht, mein Gott, glaubst du im Ernst, dass du so mit den Leuten reden kannst? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine männliche Ego-Sache. Es gibt auch Frauen, die so kommunizieren, auch in der Chirurgie vor allen Dingen. Und es gibt auch Männer, die das nicht so machen. Aber es ist so ein bisschen so, man hinterfragt sich nicht. Ja, oder man versucht sich nicht in die Position des anderen reinzuversetzen. Und ich glaube, dass das vielleicht, ich finde das immer so schwierig, männlich-weibliche Attribute, aber ich glaube, es ist schon ein weibliches Attribut, zu gucken, wie wäre ich denn in dieser Situation? Und das habe ich auch immer den jungen Assistenten gesagt, stellt euch vor, ihr seid in dieser Situation und ihr habt eure Angehörigen, die mit einer Hirnblutung nachts um drei da sind und natürlich wollt ihr Informationen. Und natürlich wollt ihr einen Arzt sehen. Und natürlich wollt ihr, dass der auch freundlich ist und sich nicht genervt fühlt, weil er nachts um drei aufstehen muss und jetzt mit den Angehörigen reden muss. Ja, also die Empathie auch da wieder für das Gegenüber. die ist halt nicht jedem mitgegeben. Und ich habe das ja auch immer so erlebt. Ich habe ja in einem sehr männlich dominierten Umfeld gearbeitet, dass die Männer gar nicht auf die Idee gekommen sind, diesen Perspektivwechsel einzunehmen und zu sagen, hey, wie wäre ich denn in dieser Situation?
Ich habe ein oder zwei Jahren einen Vortrag gehört von einer Ärztin aus dem Inselspital von Bern. Das fand ich sehr schön, Thema Gendermedizin auch. Und ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber es war irgendwie Frauen und Männer, die auf die Notaufnahme kommen, reden im Schnitt. Also die Frau würde jetzt 5 Minuten ihre Symptome erklären, der Mann vielleicht nur 2. Beide haben schlechteren Outcome, wenn sie das erklären, weil die nach 2 Minuten ist zu wenig. Und die 5 Minuten reden möchte, die Frau, der weibliche Patient, wird auch nach 2 Minuten unterbrochen. Also so quasi dieselbe. Und wird aber auch von Frauen unterbrochen. Also es gibt keinen Unterschied, ob weibliche Ärztinnen oder ein männlicher Arzt. Man unterbricht die Patienten nach relativ kurzer Zeit. Und ich habe hier einen in der Vorbereitung auch auf unser Gespräch von einem Dr. Sascha Bechmann. Lustigerweise kein, glaube ich, Arzt der Humanmedizin, sondern das Institut für Germanistik im Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und der hat einen Leitfaden zur patientenorientierten Arzt-Patienten-Kommunikation geschrieben. Und eines der Leit- oder wichtigen Merksätze, die er da geschrieben hat, finde ich sehr schön. Erstmal, Störungen auf der Beziehungsebene haben unmittelbaren Einfluss auf das Verstehen. Finde ich einen schönen Merksatz, aber jetzt ist schön. Unterbrechung der initialen Patientenrede kostet Zeit. Lassen Sie Ihren Patienten ausreden.
Es kostet Zeit und es kostet unter Umständen Leben, weil der Patient natürlich erstmal das erzählt, was ihm im Vordergrund steht. Und das ist nicht, der denkt nicht in einem Lehrbuch-Schema, sondern der denkt so, was ihn am meisten stört. Und vielleicht sagt er auch erst in einem Nebensatz die wichtigste Aussage von dem Ganzen. Und ich glaube, da liegt auch, jetzt ist das wahrscheinlich ketzerisch, aber da liegt, glaube ich, auch der ganz große Erfolg in dieser ganzen homöopathischen und alternativmedizinischen Medizin, weil die Leute einfach erstmal reden lassen. Und vielleicht auch da dann merken, da könnte man jetzt ansetzen. Also das Zuhören ist sicherlich etwas, was extrem wichtig ist. Und weil der Patient eben nicht so redet wie wir Ärzte. Ganz klar. Es sind zwei Welten, die aufeinander kommen. Wir denken in unserem Lehrbuchwissen und der Patient denkt in seinem Beschwerdewissen, ja, was ihn am meisten stört. Und es kann auch sein, dass ihn jetzt gerade die Nachbarin stört. Und das erzählt er jetzt halt als erstes, ja.
Da gehst du dann auch wieder mit Herrn Dr. Bechmann hier mit seinen Merksätzen überein. Er schreibt, die Wirklichkeit ihres Patienten und ihre Wirklichkeit stimmen oft nicht überein. Ja, das klingt so, ja. So logisch. Und trotzdem, egal ob bei Ärzten oder in der Beratung oder, ja, ich glaube, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ist das eines der Hauptthematiken, oder Hauptprobleme.
Ja, also das ist ja auch nicht. Der Arzt geht ja häufig zu dem Patienten, jetzt sage ich mal auf der Notfallstation, und hat schon ein Schema. Der weiß, wie alt der Patient ist und dass er Männchen oder Weibchen ist. Er hat häufig von der Pflege, die den Patienten schon 20 Minuten betreut hat, weil der Arzt nicht gekommen ist, schon Vorinformationen. Die Pflege hat auch schon den 20 Minuten an einer Backe gehabt, sage ich mal so, und ist vielleicht genervt. Das heißt, man geht also schon rein mit dem Gedanken, da ist ein nerviger Patient. Oder der kommt von der Straße und der Rettungssanitäter sagt irgendwas und hat da so seine Meinung. Und da ist man da schon in seinem Schema drin. Und gerade wenn man Jahre schon gearbeitet hat, hat man da so sein Gefühl, ja, große Überraschungen passieren nicht. Und da ist dann, sage ich mal, die Gefahr für den Patienten, der wirklich eine Überraschung hat. Für den Standardpatienten, der wird gut betreut, der wird die adäquate Therapie bekommen. Aber gerade so diese Symptömchen, da ist ja der Klassiker, die eben, mittlerweile ist das ein bisschen mehr bekannt, aber die Frau, die mit Oberbauchschmerzen kommt und vom Gynäkologen und vom Viszeralchirurgen gesehen wird und niemand schaut, dass sie eigentlich einen Herzinfarkt hat. Ja, also das sind so klassische Situationen, wo, glaube ich, nicht der Standardpatient drunter leidet, aber der Patient, der halt wirklich einen medizinischen Kolibri, wie wir sagen, in der Medizin hat.
Ja, oder auch nicht standardmäßig kommuniziert, ne? Also nicht nur die Symptome, sondern auch, ja. Es gibt ja auch, ich glaube auch, dass da in diesem Vortrag von dieser Ärztin, Professorin aus dem Inselspital vor ein paar Jahren, fand ich auch sehr spannend, da ging es darum, okay, wie kommunizieren Menschen, die einen andere Kommunikationsweise haben, weil sie in einem anderen Umfeld leben als so quasi das Schema Mann, Frau, heterosexuell, Mann geht arbeiten, also jetzt sehr klischeehaft, Frau bleibt zu Hause. So, und jetzt kommunizieren die so, wie man es halt vielleicht von diesen Hintergründen oder Situationen erwarten würde. Jetzt ist aber der Mann, der zu Hause ist, die Frau, die arbeiten geht, der Mann ist am Spielplatz mit den Kindern, lernt dadurch ein anderes Kommunikationsschema, weil er sehr viel vielleicht weiblichere Attribute in seine Kommunikation mit reinnimmt.
Ja.
Der wird jetzt schlechter behandelt, weil man mit dem gar nichts anfangen kann.
Genau, weil der schon so einen Jammerlappen-Stempel auf seiner KG hat. Das ist sicherlich was und das ist so, das sage ich mal, die genderspezifische, aber man muss ja gar nicht so in die, sage ich mal, neuere Erkenntnis gehen. Das ist ja schon immer so gewesen, auch mit Patienten mit Migrationshintergrund. Es ist, Kommunikation ist extrem vielschichtig, weil du wirklich beachten musst, wer sitzt vor dir? Wo kommt der her? Was hat er für einen Bildungsstand? Was hat er für einen kulturellen Hintergrund? Was hat er für eine religiöse Beeinflussung? Was hat er für ein Geschlecht eben oder wie identifiziert er sich, wenn man das heute noch mit hinzunimmt? Das sind extrem viele Punkte und die muss man irgendwie relativ schnell umreißen können und im Idealfall in 2 Minuten, aber ich glaube, das passiert eher weniger.
Ja, ich glaube, 2 Minuten ist sportlich wahrscheinlich, wenn du dich nicht vorbereiten kannst auf den Notfall, der dann auch kommt. Wenn du jetzt an die Neurochirurgie denkst, ich finde Hirn extrem eklig. Ich erinnere mich immer an, dass meine Mutter hat vor BSE, bevor Creutzfeldt-Jakob die Krise in den 90er Jahren, hat die Hirn immer mit Ei gekocht.
Die guten Schlesischen,
genau. Also, wir leben Gott sei Dank noch, aber das ist war und deswegen ich kann das als Kind, ich fand das schon alles furchtbar, das zu sehen in der Pfanne und so und finde faszinierend, wie unser Hirn funktioniert und das was wir uns auch einreden können, auch gerade in der Kommunikation arbeiten wir sehr viel mit eben Bildern, das Storytelling. Ein Bild kann das Hirn ja oft nicht unterscheiden zwischen jetzt die Realität, wenn ich es dir wirklich gut erzähle und dem, was wirklich war oder ich sehe und so. Das finde ich total faszinierend, gerade in meinem Beruf auch. Aber in der Neurochirurgie kann ich mir vorstellen, ist es ja auch nochmal, das Klischee ist ja, der Kardiologe ist, wir machen auf, wir zählen 1, 2, 3, schlägt das Ding. So ein bisschen der Metzger unter den Chirurgen. Und Neurochirurgie ist ja sehr fein. Also ihr müsst ja schon feiner arbeiten als vielleicht der Kardiologe, das ist die naive Vorstellung von mir. Und ist da nochmal die Kommunikation zwischen den Disziplinen eine andere?
Absolut. Zwischen den chirurgischen oder medizinischen Disziplinen in der Medizin gibt es extrem Unterschiede, was die Kommunikation angeht. Und ich würde sogar behaupten, dass man von außen sehen kann, was für ein Facharzt vor einem sitzt, ohne das gesagt zu bekommen. Es ist sicherlich so, dass gewisse Neigungen und charakterliche Stärken dich dazu verleiten, ein gewisses Fach auszuwählen, neben anderen Dingen. Aber es stimmt schon so, die nicht-chirurgische Riege der Ärzte hat sicherlich einen ganz anderen Kommunikationsstil. Und die Chirurgen sind, und da kommt einfach auch, Chirurgen waren mal die Barbiere auf dem Jahrmarkt. Also die waren das war ein reiner Handwerksberuf und es war auch nicht, es gab den Arzt und es gab den Chirurgen und das war jetzt eben nicht so, wie es jetzt vielleicht dargestellt ist, dass es der heroische Lebensretter ist, sondern es war eher so ein bisschen der Metzger und der Germanist, so ungefähr. Und deswegen gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Disziplinen und deswegen gibt es auch extrem viel Knatsch zwischen den einzelnen Disziplinen und häufig auch Revierkämpfe, wer jetzt hier wer wo am meisten zu sagen hat. Also gerade im OP ist das extrem. Da kommen ja dann noch die Anästhesisten dazu, die auch noch eine Spezialeinheit unter den Medizinern.
Wie kommunizieren die Anästhesisten im Vergleich zu euch?
Ja, das hängt, da gibt es auch wahrscheinlich zwei Arten, würde ich mal sagen. Es gibt den einen, der ist extrem überheblich und hat das Gefühl, ohne ihn läuft gar nichts. Und dann gibt's den, der eigentlich ein Teamplayer ist. Das ist in den letzten Jahren schon ein bisschen mehr geworden. Aber es ist so, wir nennen das ja Blut-Hirn-Schranke, dieses grüne Tuch zwischen dem Anästhesisten und dem chirurgischen Feld.
Ah, das nennt ihr Blut-Hirn-Schranke?
Also auch die Anästhesisten nennen das so. Die finden es aber schöner, auf der Hirnseite zu stehen als auf der Blutseite. Da gibt's extrem viel Reibungspunkte. Also das hat vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen aufgehört, dadurch, dass man so ein bisschen von den Piloten gelernt hat und den Techniken, die im Cockpit angewendet wurde, dass man einfach miteinander kommuniziert. Aber es gibt, ich habe in den frühen Jahren meiner beruflichen Anfänge habe ich null Kommunikation zwischen Anästhesie und Chirurgie gehabt. Außer, dass der Anästhesist irgendwann gesagt hat, ich leite jetzt aus und man stand noch am Operationstisch und war noch, also es gab wie kein Teamplayer und keine Teamplayer-Funktion. Und es ist vor ein paar Jahren, ich habe jetzt gerade mal überlegt, auch im Rahmen der Vorbereitung hier, wann das eingeführt wurde, und das muss etwa so um die 2010er herum gewesen sein, dass man so Checklisten im OP eingeführt hat, wo man wirklich einfach auch sicher gegen Widerstand von alten Chirurgen und alten Anästhesisten, wo sich jeder mal kurz ein Timeout genommen hat und gesagt hat, hey, ich bin der, man muss sich mit Namen vorstellen. Das war ja früher auch nicht so, da hieß es nur Anästhesie oder irgendwie es blutet. Ja, genau. So stellt sich jeder im Team, idealvoll jeder im Team vor, und es wird der Patient nochmal genannt. Da hat jeder so seine Aufgaben, was er zu nennen hat. Der Anästhesist nennt die Daten des Patienten und der Chirurg sagt, welche Seite und was operiert wurde. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen zur besseren Kommunikation beigetragen. Und
ich habe zwei Beispiele selber erfahren dürfen von zwei unterschiedlichen Kommunikationsstilen. Den einen habe ich als unglaublich wertschätzend und patientenorientiert empfunden, und den anderen, ich hatte mal vor Jahren, musste ich eine mini kleine OP machen. Die Situation war nicht so schön. Ich war Ende 20, dann sagte ich, weil ich total, ich bin Hypochonder und das ist für mich das Schlimmste. Also ich bin der Albtraum wahrscheinlich auch jeder Ärztin und jedes Arztes, weil ich auch mal vorher google, und es dann auch noch kommunikativ wahrscheinlich im Zweifelfall besser ausdrücken kann als der Arzt, der vor mir steht, und eigentlich keine Ahnung habe von dem, was ich da sage. Könnte vielleicht gut mal in der Ärzte-Serie irgendwie mitspielen, aber
ja, das ist super.
Genau, aber das und dann keine Ahnung, klug reden, aber keine Ahnung gibt's nicht nur in der Medizin und in meinem Beruf. Jedenfalls ich saß dann oder war auf dem OP-Tisch schon, und der wollte die Anästhesie einleiten und sagte, okay, jetzt zählen Sie irgendwie rückwärts oder was auch immer. Und ich sagte noch so im Letzten, werde ich wieder aufwachen, weil ich so Angst hatte. Und er sagte, und wenn nicht, werden Sie es nicht merken. Das war die eine Art. Du kannst dir vorstellen, was die letzte Sequunde in meinem Leben noch quasi, wo ich so dachte, wenn ich jetzt sterbe, gehe ich mit genau dem Satz. Und mit dem anderen hatte ich eine OP an der Schilddrüse in Zürich in Bethanien. Und da war ein wunderbarer, leider weiß ich seinen Namen nicht, sonst würde ich den erwähnen, ein wunderbar jüngerer Anästhesist, und der setzte mir diese ganzen, um die Hirnströmmessung, dieses Ding da auf, diese sieht aus wie aus dem Mittelalter, dieses Metallteil, was man dann auf den Kopf aufsetzt, um dann die Hirnströme zu messen, und setzte das auf, und sie gaben mir die ersten, Beruhigungsmittel oder was auch immer, und dann guckte ich ihn an und habe gesagt, ich habe total Schiss und ich werde doch hoffentlich wieder aufwachen, weil ich habe einen Sohn und ich will wieder nach Hause kommen. Und er sagte, wissen Sie was, Frau Kreindl? Ich habe auch einen Sohn und eine Tochter, und wenn ich heute nach Hause komme und sie mir auf dem OP-Tisch versterben würden, und ich sage, und meine Kinder fragen mich, Papa, wie war dein Tag? Und ich sage, die 40-jährige oder damals 39-jährige Patientin ist mir am OP-Tisch verstorben, dann könnte ich meinen Kindern nicht mehr in die Augen gucken, weil dann hätten wir irgendwas total falsch gemacht. Insofern, sie wachen wieder auf und ich freue mich, sie nachher nochmal zu sehen. Und ich bin eingeschlafen und dachte, geil, das Propofol wirkt. Und war der glücklichste Patient auf dem OP-Tisch, und so wunderbar ist die OP dann auch verlaufen, wie die Kommunikation dieses Arztes. Und natürlich kann ich mir vorstellen, nervt das den Arzt und er versteht gar nicht, lapidare OP an der Schilddrüse, warum sage ich sowas? Und ich fand, aber das war der Unterschied zu meiner ersten Erfahrung.
Wenn man da jemanden hat, der sowas Simples, so einen simplen Trick auch eigentlich anwendet, ja, weil es ist ja eigentlich eine Herstellung einer persönlichen Beziehung, indem man etwas von sich persönlich preisgibt. Und das ist ja, ich glaube, Deswegen erinnerst du dich auch an sowas, ja, weil er hat eine Verbindung zu dir als Mutter und ihm als Vater hingestellt und das nehme ich ihm auch absolut ab, weil ich meine, unabhängig davon, ob er das jetzt ernst gemeint hat oder wirklich Kinder hatte oder nicht, ein Patient auf dem Tisch zu verlieren ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die man als Chirurg oder auch als Anästhesist hat, und es ist für Teams, bei denen das passiert, extrem traumatisch, extrem.
Wenn du sagst, es gibt zwei Dinge, aber wenn Impact-Wörter, ja, die sie sagen können und was dann auch beim Patienten bleibt, man weiß ja heute, dass auch die Genesung bei den meisten Patienten positiver verläuft, wenn die Kommunikation mit dem Arzt, der eine schlechte Nachricht oder auch eine herausfordernde Therapieplan vorlegt, dass die erfolgreicher ist. Es gibt so Wörter, finde ich ganz spannend, wenn man so googelt, Medizin, gegoogelt so seine Symptome nach oder was auch immer. Und dann gibt es Wörter, die Ärzte wiederholen im Patientengespräch, weil sie denken, das wäre jetzt richtig, um das Symptom zu beschreiben oder das Bild, was sie sehen, aber dann überhaupt nicht verstehen, was das beim Laien, der vor einem sitzt, macht. Also so Beispiele finde ich immer sehr schön, wenn ein Arzt sagt, ich sehe da einen Schatten. Also man will egal wo auf der Welt im Körper keinen, außer man hat vielleicht einen Schatten, aber man will nicht einen Schatten. Oder eben dieses, ich sehe da einen Fleck, einen Punkt, sie haben eine Anomalie. Auch da will keiner eine Anomalie, könnte ja auch vollkommen wurscht sein. Anomalien gibt's ja, also unser Körper ist ja, die Frage ist, was ist es? Und ich denke, sie gehen, oder man geht damit manchmal sehr lapidar um.
Ja. Ja, Tumor ist auch so ein Knallwort, oder? Vielen Patienten ist nicht bewusst, dass es auch gutartige Tumore gibt und dass das keinesfalls das Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, es sind extrem viele Signalworte und auch wie du Sachen verpackst. Da habe ich für mich persönlich relativ viel von den Schweizern gelernt, weil die Art, also du hast es ja auch wahrscheinlich erlebt, wenn man als Deutsche in die Schweiz kommt, rennt man erstmal ziemlich oft gegen eine Wand und hat extrem viel Kopfschmerzen für die ersten Jahre, weil man das auch gar nicht begreift, dass die anders kommunizieren. Und ich rede jetzt nicht von Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch, sondern die Art, dass man eigentlich immer sehr positiv redet. Also man, wenn so in so, sage ich mal, Mitarbeitergesprächen, das ist ja so eins meiner Lieblingsbeschäftigungen, weil ich das am Anfang gar nicht verstanden habe. Ja, ich habe immer gedacht, Mensch, ich bin eigentlich hier so ein ziemliches Seche. Also ich bin ein super, alles super. Die erzählen ja immer, wie toll ich bin. Und dann man genau hinhören muss, wann eigentlich die Kritik kommt. Da habe ich in den letzten 20 Jahren sehr viel gelernt und versucht es auch jetzt im Alltag oder im Leben einzusetzen und auch im Bezug auf Patienten, dass man eben auch was Positives hervorhebt und nicht einfach nur draufhaut und sagt, ja.
Das ist ein bisschen, wenn man deutsche Talkshows oder deutsche Nachrichten guckt, denkt man immer, man ist morgen gleich, also die Welt geht morgen unter. Und die Welt sieht ja wahrhaftig nicht besonders positiv im Moment aus mit all den Krisen und Kriegen und furchtbaren Katastrophen. Und trotzdem finde ich den Unterschied, wenn man dann in deutsche Schweizer Nachrichten guckt oder Schweizer Talkshows, ist das für Deutsche manchmal so, ist das wirklich nachrichtenwert oder müssen wir jetzt über irgendwie das Schwingerfeld? Und ich finde es aber auf der anderen Seite sehr erfrischend. Und je länger ich
bin, absolut,
seit 12 Jahren in der Schweiz und finde das gerade sehr positiv.
Und ja, extrem. Und ich glaube, das macht auch mit uns Menschen was. Also und das sieht man auch, wenn ich mit Freunden und Familie in Deutschland rede, die sind extrem pessimistisch geworden, seitdem ich das Land verlassen habe.
Es lag wahrscheinlich an dir.
Es lag an mir. Aber auch jetzt in den letzten 10 Jahren ist ein unfassbarer Pessimismus aufgetreten. Und ich denke, das hängt extrem damit zusammen, dass man im Deutschen sehr gerne das Negative hervorhebt. Und das machen andere Länder viel, viel besser. Die Amerikaner sind auch Weltmeister da drin, alles positiv zu sehen. In den Niederlanden ist es so, ja. Und die Schweizer sind ja auch gut und Weltmeister drin, zu kritisieren und Dinge nicht in Ordnung zu finden, die nicht in ihrem schönen, sauberen Norm reinpassen. Aber sie verpacken es einfach anders. Und ich glaube, dass, sage ich mal, die Volkspsyche damit besser umgeht, als es im Moment in Deutschland tut.
Ich würde gerne nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast, zurückkommen. Wenn ihr Patienten verloren habt oder verliert im OP und ihr dann mit den Angehörigen reden müsst, was sind dann für euch so eure Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ich sage es jetzt, obwohl es extrem dumm klingt in dem Zusammenhang, aber ich sage es trotzdem, weil ich das, glaube ich, als Bild. Wie schafft ihr es dann trotzdem, es quasi klicken zu lassen mit den Angehörigen, dass die nicht rausgehen aus dem Gespräch und die Katastrophe, die sie gerade erlebt haben, die noch schlimmer geworden ist durch die Kommunikation. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Lernt man das?
Nein, ich glaube, das kann man nicht lernen. Ich glaube, es gibt keine Situation, die auch nur annähernd an die Situation des Sterbens rankommt im Leben. Und ich glaube, du kannst einfach nicht kommunizieren oder üben zu kommunizieren. Ich muss sagen, dass ich wirklich das Glück hatte, nie einen Patienten, wie das immer so schön im Film gemacht wird, das Tuch über das Gesicht zu ziehen im OP.
Wird das so gemacht in der Realität?
Ja, zum Teil schon, glaube ich. Ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass ich sehr gute Anästhesisten auch dabei hatte, die den Patienten mindestens in extrem schlimmem Zustand noch auf die Intensivstation gefahren haben. Was ich erlebt habe, ist, dass Patienten im Schockraum, also Verletzte oder mit Hirnschlag, im Schockraum versterben. Und das ist fürs Team, habe ich ja gesagt, extrem unangenehm. Und die Gespräche, das sind nur ganz, ganz wenige, die ich hatte mit Angehörigen, wo ich sagen musste, wir konnten nichts mehr machen. Und ich glaube, also ich kann mich an eine Situation erinnern, und das war furchtbar tragisch. Da war ich noch Assistenzärztin, und wir hatten einen Patienten, der kam verunfallt, Dachdecker, der kam verunfallt, weil er vom Dach gefallen war, auf den Kopf gefallen. Und aus, sagen wir mal, neurochirurgischer Höhe, wo wirklich keine Chance mehr war, dass er das überlebt. Er kam natürlich intubiert und alles, also halb lebend noch an, und wir haben halt uns entschieden, die Therapie einzustellen, weil es aus neurochirurgischer Sicht keinen Sinn mehr gemacht hat. Und dann bin ich mit dem Oberarzt damals zu der Familie, und es war die Mutter, ein Bruder und die Schwiegertochter, glaube ich, dabei. Und der Oberarzt hat damals das Gespräch übernommen und hat dann erzählt, ja, also wir können da nichts machen. Und die Mutter saß schon, ich habe das schon gespürt, die sitzt schon so da und wartet nur auf das Unausweichliche. Und in dem Moment, wo er sagt, wir können nichts mehr für ihn tun, schreit sie laut auf, nicht mein zweiter Sohn auch noch. Und was wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt, ist, dass der erste Sohn ein Jahr zuvor ebenfalls Dachdecker auch vom Dach gestürzt war. Und alle anfingen zu weinen. Und ich konnte in dem Moment auch, ich habe genauso geweint. Ich saß da und habe geweint, weil mich das so berührt hat und so mitgenommen hat. Und ich glaube, wir saßen alle eine Weile da. Der Oberarzt hat auch relativ gut reagiert und dann einfach irgendwann nichts mehr gesagt. Und einfach dieser Wut, dieser Trauer, dieser Verzweiflung Raum gelassen. Und da braucht es dann manchmal nichts zum zu sagen. Also es ist dann einfach dann nur da den Raum, also wenn man so die Coaches so mal so sagen, gebt dem ganzen Raum. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass man dieser Stille und dieser Trauer und Wut und Verzweiflung einfach Platz geben musste. Und es ist dann extrem schwierig zu sagen, wir müssen jetzt weiter. Das ist natürlich etwas, aber ich denke, im Nachhinein hat diese Familie das wahrscheinlich nicht mal realisiert, dass wir uns dann zurückgezogen haben. So, zumindest hoffe ich das, weil das war so ein awkward Moment. Und was ich zum Beispiel auf der Intensivstation öfter erlebt habe, dass dort auch extrem tolle Ärzte waren, die dann immer gesagt haben, wir setzen uns jetzt alle zusammen und reden mit den Angehörigen. Also wir als Chirurgenseite, dann meistens noch der Assistent der Chirurgie dabei, Neurochirurgie dabei, dann der Oberarzt der Intensivstation und der Pflege. Und dort haben wir wie so einen Raum gehabt, wo wir dann solche Entscheidungen, zum Beispiel Therapieabbrüche, haben besprechen müssen und dann auch einfach Zeit gegeben haben. Und den Leuten, die dann dieser Satz ist, man kann nichts mehr machen, der braucht so viel Platz, ja, und der braucht auch so viel Zeit, und dann kommen plötzlich ganz banale Fragen oder manchmal Warum-Fragen, Und ich glaube, als Chirurg kann man dann oder auch als Intensivmediziner kann man einfach auch vermitteln, dass der Patient hoffentlich nicht gelitten hat oder so. Das sind aus meiner Sicht Sachen, die tröstlich sind, ja, die das auch erleichtern und ja auch den Patienten oder den Angehörigen anbieten, sich wirklich die Zeit zu nehmen und vom Patienten zu verabschieden. Also einfach Dinge anbieten, die man, vor denen man hofft, dass es, wenn es einen selber betrifft, sie hilfreich sind. Aber das ist zum Teil wirklich eine situative Sache. Und da gibt's auch, es gibt den Mann, der sagt dann halt, ich will davon nichts wissen, ich will gar nichts mehr, also die zumachen. Es gibt die Leute, die verzweifelt sind. Also ganz, ganz, ganz eine riesen Bandbreite an Kommunikation.
Wenn du zurückblickst auf deine Karriere bis jetzt, was hat sich kommunikativ oder was würdest du sagen von den Anfängen deines Medizinstudiums, die ersten Schritte, die du gemacht hast in der Medizin, in der Neurochirurgie, bis jetzt zu deiner Arbeit, die ja doch anders ist, wie du am Anfang beschrieben hast, als im OP-Raum. Was hat sich für dich kommunikativ verändert? An deiner Art zu kommunizieren?
Ich glaube, ich bin wahrscheinlich, und das ist ein natürlicher Prozess, einfach ein bisschen selbstbewusster geworden. Selbstbewusst aufgrund von Berufserfahrung und Dingen, die ich erlebt habe und Dingen, die ich aus Schubladen, die ich aufmachen kann, um Kommunikation aus Erfahrung wieder rauszuholen. Und wenn man als Medizinstudent fertig ist und seine erste Stelle antritt, dann hat man eigentlich von nichts eine Ahnung. Und jeder im Spital weiß mehr. Selbst die Dame an der Telefonzentrale oder der Herr an der Telefonzentrale weiß viel mehr. Und es ist je nach Persönlichkeit. Mir hat das damals extrem viel Unsicherheit gegeben. Und da habe ich sicher Kommunikationsfehler gemacht aufgrund von fehlendem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und nach einer Weile hat man nach ein, zwei Jahren hat man das Gefühl, man versteht, wie man Arzt ist. Und da passieren dann auch ganz viele Kommunikationsfehler, weil man einen Höhenflug hat bis zum ersten Touchdown, wenn es einen dann doch irgendwie datcht. Und so bringt eigentlich jedes Jahr und jeder Fall und jeder Patient, den man hat, einfach immer mehr Erfahrung. Und dadurch glaube ich, dass ich heute mehr auf die Kommunikation fokussiere als auf mein fachliches Wissen, weil ich das abspulen kann oder weil ich da, sag ich mal, ein komfortables Polster habe und mich nicht mehr so drauf konzentrieren muss, oh Gott, habe ich jetzt wirklich das Labor, der Chef will doch immer wissen, wie die Dedimere sind und jetzt habe ich die Dedimere. Also, diese Art, das habe ich nicht mehr. Und das habe ich natürlich auch jetzt in meinem Bereich, bin ich ja nicht mehr der behandelnde Arzt, sondern sozusagen der vermittelnde Arzt.
Du hast in deinem Lebenslauf, den ich gesehen habe, da wollte ich ganz kurz auch noch drauf gehen, Schauspiel, Moderation gemacht. Ja. 2018. Ein Kurs.
Ja.
Oder ein Seminar oder eine Ausbildung.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das hilft. In deinem Beruf.
Ja.
Und vor allen Dingen auch jetzt.
Ich muss dazu sagen.
Also jetzt bei der Rega.
Ja, das, absolut. Also ich muss dazu sagen, ich wollte immer Schauspielerin werden. Und ich habe damals eine Facebook-Werbung gesehen, wollten Sie schon immer Schauspielerin werden? Geniale Werbespruch. Und ich habe nur gedacht, wie redet der mit mir? Wieso denn? Ne? Und bin dahin und es war so ein Kurs, so ein Jahreskurs hier in Zürich. Stage Academy, Swiss Academy, Stage Academy, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißt. Und da ist, kommen Sie, machen Sie ein Casting und Sie werden Schauspielerin. Und das habe ich dann, glaube ich, gefunden. Ja, meine Midlife-Crisis kann ich auch so ausleben. Und habe gedacht, ich werde jetzt wunder was. Große Schauspielerin, die Welt hat auf mich gewartet. Und bin relativ schnell ernüchtert gewesen, weil die Schauspiellehrerin gleich am ersten Tag gesagt hat, na ja, Schauspieler werdet ihr jetzt nicht sein. Aber schauen wir mal, was wir jetzt diesem Jahr machen. Unabhängig davon habe ich immer gesagt, das, was wir machen als Ärzte, ist zum Teil, ich würde sagen, 50% Schauspielerei. Und da sind wir wieder dabei, wie tritt man auf vor einem Patienten? Und wie wirkt man? Was hat er denn für ein Bild von einem Arzt? Und es ist ja geprägt von Arzt und Fernsehserien. oder Arztserien im Fernsehen, wie man so zu sein hat als Arzt. Da habe ich natürlich als Frau immer eine schlechte Karte, weil es sind ja meistens doch immer die Männer, die porträtiert werden.
Oh nein, doch, nein, hier ist die berühmte Ärztin da seit Jahren.
Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy.
Das ist ja, das war, das fing zu der Zeit, das kam zu der Zeit auf, als ich tatsächlich auch dann in die Neurochirurgie ging und sehr junge Ärztin war. Das war damals noch beliebt, aber weil es eben zum ersten Mal eine Perspektive von weiblichen Ärzten gezeigt hat.
Und seitdem sind wir alle entsetzt, wenn wir dann zum Arzt kommen und das Beispiel wie bei mir auf der Intensivstation, das hat es ja wieder gespiegelt, also die durchaus gut trainierten, auch sehr enge weiße Hemden an. Ich dachte immer, Ärzte müssen irgendwie so diese weißen Jacken, aber nein, sie kamen dann mit ihren weißen T-Shirts, wo ich so denke, etwas anderes anziehen. Nein, aber seitdem sind wir alle enttäuscht, wenn die Ärzte dann auf Notaufnahmen nicht so aussehen wie bei Grey's Anatomy.
Ja, denken wir so, ganz genau. Und das hat auch den, glaube ich, Narzissmus unter den Ärzten extrem gefördert.
Ich glaube, was du sagst, finde ich als Abschluss ganz schön. Ich gehe wieder zurück auf meinen hier Herrn Bechmann, weil ich diese Liste gerade vor mir habe mit den wichtigen Merksätzen. Den ersten, den er schreibt, ist: medizinische Kommunikation ist nicht nur kommunikatives, sondern in erster Linie medizinisches Handeln. Und das finde ich sehr schön, weil du sagst gerade, ist ja viel Schauspielerei, die wir machen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass ja, und bitte korrigiere mich, weil du hast Ahnung vom Hirn, wie gesagt, ich finde es eigentlich nur, ich erinnere mich nur an das Hirn in der Pfanne meiner Mutter, aber in der Bratpfanne, aber es ist ja schon so, oder, dass viel eben, auch wenn wir über Placebo, Nocebo-Effekt, ich nehme Tabletten, die eigentlich gar nicht wirken und habe trotzdem eine Wirkung, dass eben ganz viel unser Hirn als wahrnimmt, was es vielleicht gar nicht ist, und auch wenn die Situation vielleicht relativ herausfordernd oder aussichtslos ist, wenn da ein Arzt kommt, der ja richtig gut, selbstsicher, menschenzentriert, empathisch, alle diese Wörter, authentisch kommuniziert,
das ist schon so, ja,
dass wir dann das Gefühl haben, okay, die Situation ist im Griff oder sie ist nicht so schlimm, auch wenn sie vielleicht aussichtslos ist. Und ich glaube, die Macht der Kommunikation in der Medizin für euch Ärzte, egal ob im OP oder danach oder bei dir mit den Leuten, die auf der ganzen Welt anrufen und hoffen, dass die Rega sie ausfliegt.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich merke das auch jetzt gerade eben am Telefon, oder auch die Flugärzte der Rega, die merken das extrem. Ja, also das Auftreten vor dem Patienten und zu sagen, wir haben das im Griff, wir holen sie zurück, das hat eine extreme Wirkung und eine extreme Erleichterung für den Patienten. Da erträgt der ein oder andere deutlich mehr, als er vielleicht sich vorher zugetraut hat. Ich bin in einer Situation, aus der ich mir nicht mehr selber raushelfen kann. Bitte, bitte hilf mir und nimm mich an die Hand und wir machen das gemeinsam. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das vermitteln kann.
Und dass man das auch den jungen Ärzten, glaube ich, früh genug immer wieder vermittelt, beibringt. Ja. Mentoren, oder? Die richtigen Mentoren. Dazu hast du heute beigetragen, liebe Kerstin. Ich glaube, jeder junge Arzt, jede junge Ärztin, wollen sie alle jetzt ein Gönner aus, was ich mache nur kurz Werbung für die Rega, weil ich es wirklich gut finde. Was ihr macht und fantastisch finde, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich finde, wir müssen uns da immer wieder, glaube ich, auch bewusst werden, wie privilegiert wir sind, in so einem Land leben zu dürfen, die uns, dass uns diese Möglichkeit schenkt, dass sie die uns zur Verfügung stellt. Und aber vor allen Dingen auch eben, ich denke, wenn man dir heute zugehört hat, habe ich Lust, dass ich dich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder einlade, weil ich würde nämlich gern über die Kommunikation, quasi was es in unserem Hirn auslöst, die Rückansicht sozusagen, was hinter den Augen und der Stirn vorgeht, wenn wir kommunizieren.
Ah, sehr spannend. Da komme ich gerne.
Ich bedanke mich und bis ganz, ganz bald.
Ja, vielen Dank. Also ich habe zu danken. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin für mich geehrt, dass du mich eingeladen hast.
Jederzeit. Danke dir.
Danke.